Aber wichtig ist, dass wir zum selben Land unterwegs sind. Und dessen sind wir uns alle gewiss, dass das der Fall ist. Nun leben wir in einem anderen Land als das Land, auf das wir hin unterwegs sind. Und das bereitet uns Probleme, wie ich gestern Abend in Lage sagte. Wir sind Bürger des Himmels, aber wir befinden uns in Fremdlandgebiet. Und die Einstellung der Menschen in diesem Lande ist nicht gerade immer eine freundliche. Es sind da Spannungen. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache wie unsere Umwelt. Wir haben nicht dieselben Sitten in allen Dingen. Wir haben nicht dasselbe Liedgut wie Sie. Wir freuen uns nicht immer am selben. Es gibt viele Gemeinsamkeiten von der Schöpfung her. Wir sind alle im Bilde Gottes geschaffen. Wir haben ähnliche Bedürfnisse. Und von dort her freuen wir uns auch über vieles, das von der Schöpfung her kommt. Aber insofern unsere Umwelt noch unerlöst ist, das heißt die Menschen in unserer Umwelt, insofern haben wir Probleme und wir werden angefeindet. Petrus bringt das ganz besonders zum Ausdruck in Kapitel 4 seines ersten Briefes. Unsere Umwelt versteht uns nicht immer. Damit müssen wir rechnen. Und es gibt noch eine andere Problematik. Die ist nicht nur, das heißt, nicht nur wegen der Tatsache, dass es zwei Länder gibt, dessen Bürger verschieden sind, sondern auch Gott selbst hat in zwei großen, wollen wir es einmal zunächst so sagen, in zwei großen Etappen gehandelt. Es sind mehr, wenn man ins Detail geht, es werden mehr sein. Aber für unseren Zweck heute Abend sind es zwei große Etappen. Die erste Etappe hauptsächlich mit dem Volk Israel, das aber eigentlich ein Volk war, dessen Heimat hier auf der Erde war. Aber Gott hatte es hier gepflanzt, um in seiner Umgebung ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Mit dem Kommen Jesu ändert sich eine ganze Menge. Das haben unsere Vorfahren, unsere geistlichen Vorfahren, die sogenannten Schweizer Brüder, zur Zeit der Reformation erkannt. Und im Gegensatz zu den anderen Anführern der Reformation, die eigentlich fälschlich benannt ist, aber für jene war es schon die Absicht zu reformieren. Für die Brüder war es etwas anderes, das Anliegen. Als man in Zürich rang um den Weg, den man einschlagen sollte, und man rätselte und fragte und überlegte, dann sagt einer der Brüder, die damals noch Kollegen von Huldreich Zwingli waren, aber Huldreich, der Heilige Geist hat schon gesprochen. Mit anderen Worten, wir brauchen nicht lange zu überlegen. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Sie wussten also, wohin es ging und wie in starkem Maße es dahin ging. Und dafür mussten sie dann von Kollegen, von Freunden eigentlich, Feindschaft einstecken. Wir kennen die Geschichte zum Teil. Nun, was die Thematik betrifft. Gerade weil wir hier Fremdlinge sind, ringen wir oft, wie gesagt, von der Tatsache her, dass wir in zwei Ländern wohnen, im Himmel und auf Erde. Und von der Tatsache her, dass wir nicht mehr das Reich Israels als Reich Gottes Format haben, sondern wir haben jetzt die Gemeinde als unser Reich Gottes Format. Von daher ringen wir oft, und wir sind nicht alleine hier heute Abend, sondern Gemeinde Jesu hat immer wieder gerungen, wie hat unser Leben hier in dieser Fremde auszusehen. Und es ist das Anliegen, ich habe vernommen, das ist auch das Anliegen hier, und ich habe mich darauf gerne eingestellt, noch einmal die Frage zu bewegen. Und wenn man fragt, worüber ich in diesen zwei Tagen zu sprechen habe oder sprechen werde, kann das vielleicht anhand von zwei Schriftstellen klar gemacht werden. Die erste Stelle wäre der 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Der 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Paulus legt seinem jungen Mitarbeiter nahe, halte dich an das Muster gesunder Worte, die du von mir hörtest. Halte dich an das Muster gesunder Worte. Hier geht es um Worte, das Wort, das Evangelium, mit dem man evangelisiert, wird manchmal Evangelium genannt, manchmal einfach Wort oder die Botschaft, die gute Botschaft. Das Muster ist die Lehre vom Evangelium. 2. Timotheus 1, Vers 13. Muster ist die Struktur. Wir wissen, was ein Muster ist, eine Vorlage. Und es gibt also organisierte Wörter, organisierte Gedanken, eine Struktur im Evangelium. Wir nennen diese Struktur Dogmatik oder Glaubenslehre. Das ziehe ich eigentlich vor, Glaubenslehre. Und ich bin angehalten worden, nachdem ich auf diesem Gebiet zu lehren hatte, an der Hochschule in Basel, etwas Schriftliches festzuhalten. Das ist bis heute noch nicht zu Ende geführt worden, aber wir sind dabei. Einige Bücher liegen hinten auf, die kennt man vielleicht. Das ist die Glaubenslehre oder die Hauptlehren der Heiligen Schrift. Das ist die eine Seite, mit der Christen sich befassen. Die andere Seite ist vielleicht nicht so klar. Und da wenden wir uns an den nächsten Brief, den an den Mitarbeiter von Paulus namens Titus. Dort lesen wir in Vers 1, Paulus, leibeigener Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Jetzt wird es problematisch, was die Übersetzung betrifft. Ich nehme an, wir haben verschiedene vor uns und es dürfte verschieden übersetzt werden. Normalerweise übersetzt man die Präposition, die jetzt kommt, mit nach, manchmal mit gemäß. Aber sie kann auch anders übersetzt werden. Und die Bandbreite der Bedeutungen dieser Präposition ist so weit, dass man sich manchmal schwer tut, auch wenn man den Zusammenhang kennt. Es ist schwer zu wissen, besonders in diesem Text, welches deutsche Fürwort wir wählen sollen, um dieses zum Ausdruck zu bringen. Die Grundfrage ist, blickt Paulus zurück oder blickt er nach vorn? Mit derselben Präposition könnte beides zum Ausdruck gebracht wird. Denkt er an das, was die Gemeinde Jesu bereits glaubt, bereits an das, was bereits geschehen ist, oder denkt er an etwas, das noch zu geschehen hat? Nun, um es kurz zu machen, in der neuen Übersetzung des Neuen Testamentes, die wir dabei sind herauszubringen, soll im Anhang eine Besprechung dieses Problems gegeben werden. Denn es ist unsere Absicht, etwas detaillierter auf das Problem gewisser Texte einzugehen. Warum wird so, wir geben uns Verantwortung vor dem Leser, warum wir so übersetzen und auch, wie könnte noch übersetzt werden? Und wir ringen zusammen mit dem Leser über diese Fragen. Manchmal haben wir eine Antwort gefunden, manchmal nicht. Also hier können verschiedene Wörter gebraucht werden. Ich bin zu dem Schluss gekommen, vielleicht vorläufig, aber mir scheint, dass die deutsche Präposition für, das heißt, er blickt in die Zukunft, er ist Apostel für etwas, das noch werden soll. Paulus, Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Erwählten Gottes. Das heißt, er hat es mit Menschen zu tun, die bereits an Jesus Christus glauben, und er will ihren Glauben fördern. Für den Glauben der Erwählten Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit, die der rechten Ehrfurcht entspricht. Jetzt haben wir wieder ein Problem, dasselbe Problem. Wir haben hier nämlich zwei Gedanken. Der eine Gedanke erinnert an 2. Timotheus 1, Vers 13, an die Glaubenslehre, an das Muster des Evangeliums, das Muster gesunder Worte. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Nicht nur, was sagen wir als Kinder Gottes oder als Verkündiger, wenn wir das Wort austeilen? Was predigen wir? Das ist die eine Seite. Sondern wie leben wir? Nicht nur, was muss gepredigt werden, damit Menschen zum Glauben kommen und dann treu bleiben und auch selig werden, sondern wie muss gelebt werden, diesem entsprechend. Und Paulus bringt hier die zwei Absichten seiner Apostolizität zum Ausdruck. Dafür ist er Apostel, um Menschen zu sagen, wie sie selig werden können und ihnen mitzuteilen, wie sie unterwegs sich zu verhalten haben. Also noch einmal, für den Glauben ist er Apostel, für den Glauben der Erwählten, der Kinder Gottes also, und die Erkenntnis der Wahrheit dieses Glaubens, dieses Evangeliums, aber eine Wahrheit, die der rechten Ehrfurcht entspricht und zu ihr führt. Ihr merkt, meine Übersetzung ist sehr stark anders als die eurige. Es sei denn, Sie vielleicht Schlatter vor sich haben, was unwahrscheinlich wäre, aber es kann ja sein, dass jemand die Erläuterung in Schlatters hat. Das Wort, über das wir hier nachdenken wollen, ist im Griechischen Eusebeia geschrieben, normalerweise E-U-S-E-B-E-I-A. Eu, das ist dieselbe Vorsilbe wie im Evangelium. Das griechische U oder Ü ausgesprochen, wie im Holländischen, kann auch als V ausgesprochen werden. Im heutigen Griechischen wird es wohl oft als V ausgesprochen. Deshalb sagen wir im Deutschen Evangelium, nicht Evangelium. Aber wenn man das Griechische liest, dann würde man normalerweise lesen Evangelion. Das Ü kann ja wie ein V aussehen oder unten rund, dann ist es ein U, beziehungsweise ausgesprochen als Ü. Also Eusebeia. Dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Eu heißt gut. Evangelion, Angelion ist die Botschaft. Er ist gut, die gute Botschaft oder die rechte Botschaft oder die frohmachende Botschaft, aber im Allgemeinen die gute Botschaft. So habe ich es übersetzt. Dann in diesem anderen Wort, also der erste Teil von Eusebia ist dasselbe Vorsilbe, El, dann Sebea, das erinnert an den Namen Sebastian. Das ist griechisch, Sebea. Das heißt Pietät, Frömmigkeit. Und wir könnten, so habe ich früher auch übersetzt, das könnte heute auch so genauso immer noch geschehen, gute Frömmigkeit, weil Eu davor steht, Frömmigkeit, Pietät, Sebea ist die Pietät oder die Frömmigkeit. Das, die Verehrung oder das, was zu verehren ist. Ja. Oder der Akt der Frömmigkeit, der Verehrung. Luther übersetzt wohl Gottseligkeit, stimmt es? Vers 1, Titus 1, Vers 1? Oder was hat er da? Wie? Ja, danach. Und dann wird es weiter?
Und Erkenntnis. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das ist schon der zweite Vers. Und die Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist.
Gottseligkeit ist in der Elberfelder Übersetzung.
Ah, das nimmt mich jetzt Wunder. In der Elberfelder haben sie Gottseligkeit. Aha. Also, da. Wie bitte?
Gemäß der Gottseligkeit auf Hoffnung ewiges Lebens,
ja.
Welche der untypische Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das ist Schlatter.
Schlatter?
Ja.
Oder Schlachter?
Schlachter.
Ja. Ja, schon etwas genauer. Gottseligkeit ist ein allgemeines Wort, das man gerne gebraucht hat in der Übersetzung. Ist etwas irreführend, weil etwas vorweggenommen wird. Dass es sich um eine Pietät handelt, die Gott hingerichtet ist. Aber das Wort sagt das noch nicht. Wenn wir jetzt getreuer übersetzen wollen, dann sollten wir das Wort Gott weglassen. Weil das Wort auch in Verbindung mit fremden Göttern vorkommen könnte. Oder politisch könnte es verwendet werden. Oder in einer anderen Hinsicht. Ja? Also zunächst mal geht es einfach um Frömmigkeit. Dass es sich um eine Frömmigkeit handelt, die Gott zugerichtet ist oder hin zu Gott ausorientiert ist, das sagt der Zusammenhang. Und es stimmt, dass es so ist. Aber wenn wir schon Gottseligkeit übersetzen, dann nehmen wir etwas weg, das fürs Studium gehört. Also, es handelt sich um eine Frömmigkeit. Und diese Frömmigkeit ist ein Ziel in der apostolischen Arbeit des Apostels Paulus, in seiner Tätigkeit. Er ist also nicht nur dafür da, sagt er zu Titus, dass er sagt, wie Menschen, was sie glauben sollen, um bekehrt zu werden und um in den Himmel zu kommen, sondern er ist dazu da, dass diese Christen, diese Menschen, die sich bekehrt haben, das Rechte verehren, die rechte Lebensweise, gekennzeichnet von guter Verehrung oder guter Pietät, dass sie so ein Leben führen. Ich könnte mir jetzt Zeit nehmen, die verschiedenen Verse zu lesen, mit uns zu lesen, wo dieses Wort vorkommt. Wer eine Konkordanz hat mit griechischen Stichwörtern, der kann das bald dann sammeln. Es ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, welche Lebensweise Christen zu leben haben. Ganz kurz gefasst, Eusebia lässt uns denken an die Ethik der Gemeinde. Dogmatik ist die Lehre, Eusebia oder die Frömmigkeit, das ist das Verhalten, die rechte Lebensweise der Christen. Und das ist unser Thema in diesen zwei Tagen. Wir ringen nicht nur um die rechte Lebensweise, sondern ich wollte uns etwas Grundsätzliches sagen, hauptsächlich. Wir können auf Einzelfragen eingehen. Aber hauptsächlich wollte ich uns in der Vorstufe dieses Themas helfen, mit der Frage, wie ringen wir mit dieser Frage? Allzu oft werden die Fragen der Ethik recht vordergründig und sehr schnell gelöst. Sie mussten auch sehr schnell gelöst werden, als die Erweckung kam in den 50er oder 60er Jahren drüben in der früheren Sowjetunion. Es bekehrten sich sehr schnell sehr viele. Ja, wie führen wir jetzt einen Gottesdienst? Einige Großmütter hatten das noch in Erinnerung, die haben es dann vielleicht mitgeteilt und so weiter. Bald verbreitete sich eine sehr ähnliche Gottesdienstform, auch eine sehr ähnliche Auffassung über Lebensverfassung. Das wurde dann bald Tradition. Man griff zurück zum Teil auf frühere Vorstellungen, aber die waren ja nicht dieselben. Wenn ich in die Kreise Russlandsdeutschen komme, scheint mir, kann ich manchmal identifizieren, wo die Voreltern herkamen. Wer die Sprache Plattdeutsch gut kennt, der kann an dem Akzent manchmal feststellen, aus welcher Richtung sie kamen. Das ist sehr interessant. Also die Mennoniten, das sind zum größten Teil die Vorfahren der Russlandsdeutschen. Inzwischen haben sie sich vermengt, zum Teil mit slawischen ethnischen Gruppen, zum Teil mit lutherischen. Es gibt echte deutsche Namen, wie Ackermann und so weiter. Aber der Gros kommt vom Mennonitentum her. Und im Mennonitentum gab es inzwischen verschiedene Auffassungen, verschiedene Prägungen. Das hat sich vielleicht niedergeschlagen, dann eine Zeit lang auch in unseren Kreisen hier. Inzwischen haben wir neue Auffassungen und die Richtungen oder die Gesamtheit der Rückkehrer ist ja sehr vielfältig geworden. Zurück zum Thema. Wir wollen uns damit befassen, wie ringen wir mit dieser Frage? Welche Hilfen können wir einander geben? Aber es geht um die rechte Lebensweise, die dem Evangelium entspricht. Das ist das Anliegen des Apostels. Das erste ist die Dogmatik. Das erste ist die Botschaft, die Christusbotschaft, die verankert ist in der Heiligen Schrift, seine Umwelt dort hat, die Verheißung und so weiter. Aber im Neuen Testament zur Hauptsache ausgesprochen wird. Aber dieses Evangelium führt zu einer ganz besonderen Lebensweise. Wie finden wir diese Lebensweise? Wie sieht sie aus? Wie gehen wir dieser Frage nach? Das soll unser Thema sein. Es soll also um das Zweite gehen, der Ethik oder der Lebensweise, um Fragen der rechten Lebensweise. Da die Gemeinde Jesu sich heute überall, fast ausnahmslos, in einer Krise der Ethik befindet, gilt es zuallererst, die Hauptfrage zu stellen, die an der das Gespräch so schnell scheitern will. Ich kann kommen, wohin ich will. Sehr früh scheitert das Gespräch um die Frage, wie sollen wir uns verhalten? In Ehefragen, in Kleidungsfragen, in der Frage der Musik, in der Frage des Gottesdienstes. Es gibt so viele Fragen. Wie verhalten wir uns? Was machen wir? Man fängt an zu sprechen und schon bricht das Gespräch ab, weil man schon vorgefasste Meinungen hat. Oder zu schnell zum Schluss kommt. Im Englischen drückt man das so aus, man springt zu einer Schlussfolgerung. Ja, und in der Tat scheint es manchmal so zu sein. Anstatt sich mühevoll nebeneinander zu setzen, nicht gegenübereinander, sondern nebeneinander vor den Herrn sich zu stellen. Ja, miteinander vom Herrn zu erwarten, spricht man gegeneinander und man hat ja gelernt, man will keinen großen Streit vom Zaun abbrechen, dann hört man das, lässt man das Gespräch wieder. Was natürlich auch besser ist, als zu streiten in unguter Weise. Aber wir sollten doch lernen, wie Jesus, mit großer Geduld mit Menschen zu sprechen, die eine andere Meinung und eine andere Auffassung haben. Es bewegt mich wirklich, zu lesen, wie Jesus mit Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen hat. Die feinden ihn an und er bleibt ganz ruhig. Johannes schreibt ja einmal in seinem ersten Brief, wir haben gesehen, wir haben betrachtet, beschaut, ja, wir haben gespürt, wir haben getastet. Und von diesem Wort ausgehend versuche ich mich ihn vorzustellen, wenn er dann sein Evangelium schreibt und diese Situationen schildert. Und dann kann ich mir den Johannes vorstellen, der steht da so etwas zur Seite und jetzt beobachtet er das Gesicht von Jesus. Was machen jetzt seine Augen? Was machen jetzt die Muskeln in seinem Gesicht? Die verraten ja so schnell das Temperament und die Einstellung der Seele, nicht wahr? Da ist nur Geduld und Liebe, Heiligkeit auch, abzulesen. Aber nichts Böses, nichts Sündiges. Und das beeindruckt ihn. Und das haben wir zu lernen. Diese Art von Jesus. Wenn wir solchen begegnen, die andere Auffassung, andere Meinung sind. Also die erste Frage, an der oft das Gespräch scheitert, lautet so. Gibt es überhaupt die Ölsäbäer? Gibt es die Frömmigkeit? Könnt ihr jetzt verstehen, warum das Gespräch scheitert? Man glaubt einfach nicht, dass es die gibt, die eine, ja, der wir alle verpflichtet sind. Aber das will ich uns ja zeigen, dass es so ist. Wenn diese Frage nicht geklärt ist und man von der weltlichen Philosophie herkommt, die heute von der Toleranz, sogenannten Toleranz, geprägt ist, wenn wir weltlich denken hier, werden wir nie fertig werden miteinander. Wird die Gemeinde Jesu weiterhin zerbröckeln, fragmentieren. Und wir gehen in die Einzelheit, in die Einsamkeit. Also, bedenken wir einmal einige Bibelverse auf diesem Gebiet. Ehe wir an die anderen Fragen Recht oder um Recht und Unrecht gehen, muss diese nämlich geklärt werden. Zu dieser Frage gibt es eine, hat Gott schon längst eine eindeutige Antwort gegeben. Und die finden wir in Jeremia Kapitel 32, Vers 39. Jeremia 32, Vers 39. Es sind vielleicht ein oder zwei Jahre her, dass mir dieser Vers auffiel. Ich wusste nicht oder war mir nicht bewusst, dass es ihn gab in der Bibel. Dort lesen wir, nach einer vielleicht genaueren Übersetzung, und ich gebe ihnen ein Herz und einen Weg, mich zu fürchten, alle Tage, ohne Ausnahme, keinen Tag ausgenommen, ihnen zum Guten, nicht zum Bösen. Die gute Frömmigkeit, um die wir ringen, ist nicht zum Nachteil gedacht, damit wir es ein Joch haben. Ja? Viele Christen empfinden ihre Tradition als ein Joch und brechen aus. Ja? Was immer sie ist, wollen wir das noch nicht gelöst haben, ja? Wollen wir von vorn anfangen? Wollen wir die Bibel so lesen, als würden wir sie zum ersten Mal lesen? Ohne vorgefasste Meinung. Also, Gott sagt, es gibt einen Weg, mich zu fürchten. zum Guten, nicht zum Bösen, ihnen und ihren Söhnen nach ihnen. Das ist ziemlich absolut. Aber er beginnt mit einem Herzen. Zuerst muss das Herz verwandelt sein. Davon spricht auch der Prophet Ezekiel. Wir kommen noch zu diesem Vers. Aber hier hält schon Jeremia fest, ich gebe ihnen ein Herz. Das ist das Evangelium, das Jesus gebracht hat. Und aus diesem einen Herzen fließt eine Lebensweise, die bei allen Söhnen des Evangeliums dieselbe Lebensweise ist. Nur einen Weg, mich zu fürchten. Ihnen und ihren Söhnen nach ihnen zum Guten. Die nächste Stelle ist im Neuen Testament, Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13, ab Vers 12. Hier werden wir einen Abschnitt lesen. Römer 13, 12. Die Nacht ist weit vorgerückt, das heißt die Nacht in der Weltgeschichte, und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Was sind die Waffen des Lichts? Offenbar setzt Paulus voraus, dass man das wissen wird. Und dass man das weiß oder wissen soll, das gilt für alle Christen in Rom. Das sind verschiedene Kreise. Es gibt Ausleger des Römerbriefes, die meinen, ein Grund, weshalb Paulus den Römerbrief schrieb, war, um die Einheit zwischen diesen Kreisen herbeizuführen. Die könnten also zum Teil verschiedene Auffassungen gewesen sein. Paulus erwartet von ihnen, dass sie wissen, was er mit seinem Vokabular meint. Der Römerbrief ging an die Metropole, an die Hauptstadt eines riesigen Reiches. Zu dieser Metropole, als Besucher der Gemeinde in Rom, kamen Menschen von allen Himmelsrichtungen. Die gingen wieder zurück. Die erfuhren von dem Brief des Paulus an die Römer. Von Rom aus gingen Boten in alle Welt. Dieser Brief ist kopiert worden, in alle Welt gegangen. Er ist bis auf uns gekommen. Und die Worte sind dieselben geblieben. Und was Paulus damals darunter verstand, hat sich nicht geändert. Wir sollen nicht fragen, was hätte Paulus heute gesagt. Unsere Frage ist, was sagte er dann? Weil wir Menschen uns als Menschen inzwischen nicht geändert haben. Wir haben dieselben Bedürfnisse, wir brauchen dieselben Ermahnungen. Wir haben denselben Christus, wir haben denselben Kampf zu kämpfen und wir haben dieselbe Lebensweise zu führen wie die Christen in Rom. Und wir sollen wissen, was Waffen des Lichts sind. Weiter. Lasst uns die Waffen der Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts anziehen. Wie am Tage lasst uns wandeln. Ja, was heißt das? Was Tag ist, das kann man sich vorstellen, aber wie wandelt man am Tage? Ziemlich vage, nicht? Darüber sind sich Christen nicht einig. Was ich hier sagen will, ist, Paulus erwartet Konsens. Paulus erwartet, dass man eines Sinnes ist in diesen Fragen. Dass wir nicht, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, der eine sagt, na, ich sehe das einfach so. Und da geht es schon in seine Richtung, ja? Das darf nicht sein. Und wir dürfen uns nie zufrieden geben hiermit. Ihr seid Seelsorger. Dies soll ein Prägerseminar sein. Aber letztlich ist jeder Christ ein Seelsorger des anderen. Und wenn wir um Seelen Sorge tragen, ihre Hirten sind, dann haben wir alle dasselbe zu verkünden und dieselbe Lebensweise, zur selben Lebensweise aufzurufen. Wie am Tage lasst uns wandeln, mit Anstand. Aha, jetzt kommen wir schon zur deutschen Sprache, das verstehen wir, ja? Anständig sein. So ruft man es den Kindern zu, ja? Ja? In der dramatischen Kulturrevolution in den Vereinigten Staaten und Kanada auch, in den 60er Jahren, da erzählt Dr. Schäfer, der um Antworten rang mit den Universitätsstudenten, die kamen aus aller Welt zu ihm in die Schweiz. Und dann erzählt er, da kann eine Mutter heutzutage, also in der damaligen Zeit, sagen, wenn das Mädchen zum Abend hinausgeht, na, sei nett, ja, pass auf, sei gut, ja. Ja, Mama, mach ich. Und sie schläft vielleicht mit ihrem Freund. Die denkt sich nichts dabei. Für ihre Auffassung hat sie das getan, was die Mutter forderte, ja. Sie weiß vielleicht, dass die Mutter anders darüber denkt. Aber ihre Version von diesen Worten, benimm dich oder sei nett oder pass auf, in ihren Augen ist das die Art und Weise, wie man sich benimmt. Ja? Und viele Christen denken heute ähnlich. Sehr viele gehen es genauso weit. Freizeiten und so weiter. Nicht in allen Kreisen. Viele Kreise ziehen die Grenze viel enger, Gott sei Dank. Aber wir sind uns immer noch nicht ganz einig in der Frage, was ist Anstand? In dieser kurzen Reise, wir sind hier 2 Monate und wir kamen am 4. an, hatten die erste Versammlung in Gifhorn am 5. Mai. Also in diesen kurzen Tagen habe ich schon Meinungsverschiedenheiten erlebt. Ich bin in verschiedenen Gemeinden gewesen. Da lebt man das handfest. Man sieht die Leute, ja? Man sieht, wie sie sich verhalten im Gottesdienst. Nicht nur, was sie tragen, sondern wie sie sich verhalten. Sehr verschieden, sehr verschieden. Aber man hat den Eindruck, sie verhalten sich, wie sie sich das vorstellen, dass Christen sich zu verhalten haben. Offensichtlich, auf der Hand liegt es, dass wir nicht dieselbe Auffassung von Anstand haben. Ein leidender Bruder beklagt sich, da können Sie beim Abendmahl auch als Familie zusammensitzen und anstatt jetzt das Augenmerk auf den Leib des Herrn, der mit Brot dargestellt wird, gerichtet zu haben, kann man mit den Kindern nebenan flüstern und so weiter, den Kindern zuliebe. Er sagt, die bringen den Kindern nicht bei, was jetzt wichtig ist, sondern die Kinder lernen, dass sie wichtig sind. Ja. Verschiedene Vorstellungen von dem, was wesentlich ist. Wir lesen weiter. Mit Anstand sollen wir wandeln, nicht in Schmausereien. Das können wir schnell abtun. Aber ich denke, ich sage es einmal. Ich kenne einen lieben Christen, einen ernsten, er betet viel. Aber wenn es zum Mittagessen am Sonntag kommt, geht er gern aus und dann sagt er, zwischendurch darf man mal Schwein sein. Das sagt er jetzt ein bisschen humoristisch, aber ich weiß, was er meint und er weiß auch, dass ich das weiß. Dann genießt man das in diesen Buffets, skandinavischen, wie heißt es jetzt, wo man also für denselben Preis so oft zurückkommen kann, wie man will. Ja. Kann man sich ja satt essen. Dann wird wohl kein Abendbrot gegessen, aber dafür hat man jetzt mit demselben Preis 2 Mahlzeiten gegessen. Ja. Schmausereien? Das würde er vielleicht nicht sagen. Aber haben wir morgens, am Morgen des Tages gebetet, Herr, lass mich an diesem Tage, ob ich esse oder trinke oder bete oder singe oder gehe oder stehe oder sitze. Lass mich so leben, dass du in meinem Leben zu sehen bist. Haben wir das gebetet? Hat nicht Paulus gesagt, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes? Ja. Mit jedem Löffel voll, den wir in den Mund führen. Mit allem, das wir dort sagen und tun, alle Bewegungen. Das Ziel sollte sein, Christus darzustellen. Wie hat er sich benommen am Tisch? Nun, man kann verschiedene Sitten haben in dieser Weise, ja. Dank kommt in verschiedener Weise zum Ausdruck in gewissen Ländern. Ich habe von einer Kultur gelesen, da stößt man auf, das ist ein Dank dann. Ja, das ist ein Zeichen, dass es gut geschmeckt hat. In anderen Kulturen ist das gar nicht angebracht, aufzustoßen. Das, ich meine jetzt laut, ja. Das können wir schon stehen lassen. Man kann auch da das tun zur Ehre Gottes, wenn das die Kultur ist, wenn das so gedacht wird. Also Schmausereien, ausartendem Feiern, Trinkgelagen, nicht von einem Schlafzimmer zum anderen gehend und in Ausschweifungen. Wissen wir, wo die Grenze ist, wenn wir feiern? Nicht in Streit und Eifersucht, oh Brüder, da höre ich von Gemeindesitzungen. Da höre ich von Brüdern, die Christen sein wollen und sehr fromm sind am Sonntag. Und in anderen Situationen können sie ziemlich hart aneinander geraten. Da haben wir es. Glaubenslehre am Sonntag. Und die Eusebia, die Frömmigkeit im Alltag, die 6 Tage dazwischen, sind die nicht zu prägen, sind die nicht zu gestalten nach dem Ebenbilde des Wandelns Jesu Christi? Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus über den ganzen Körper. Über den ganzen inwendigen Menschen Jesus Christus anziehen. Über das Denken, über das Empfinden, über das Gehen, in jeder Hinsicht, über das Herz. Jesus Christus anziehen. Wir haben ihn angezogen, als wir gläubig wurden, nicht als wir getauft wurden. Lesen wir Galater 3 genau. Darin, glaube ich, sind wir uns einig. Aber die Art Jesu Christi will gleichsam wie Kleidungsstücke in der Ethik, im Verhalten, in der Lebensweise Stück für Stück angezogen werden und getragen werden. Das andere, das dem nicht entspricht, haben wir abzuziehen. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und trefft gedanklich nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Wer ist das? Er ruft mich ein, lieber Bruder. Die meisten von euch dürften ihn kennen. In Deutschland, ein Predigerbruder, arbeitet in großem Segen. Fragt mich, ich denke, es war diese Frage. Wer sind die Schwachen im Glauben? Ich wusste selbst nicht genau, was ich antworten sollte. Ich gab ihm meine kurze Vorstellung. Er war nicht ganz zufrieden, überhaupt nicht, glaube ich, zufrieden damit. Aber nun ja, das Telefongespräch war entsprechend kurz. Aber er hätte gern meine Meinung gehört. Ich weiß es bis heute nicht genau. Aber wir sollten wissen, was das heißt. Vielleicht erfährt man das am besten, wenn man sich selbst fragt, bin ich es? Ja. Wenn man das Kapitel liest, Kapitel 14. Bin ich noch schwach? Finde ich mich dort, wo Paulus von schwachen Brüdern spricht? Das ist ein Thema, wir sollten hier uns einig sein darüber. Nicht zu Auseinandersetzungen über unterschiedliche Ansichten. Da gibt es so viele Begegnungen. Immer wieder erlebe ich es. Da kommt ein jüngerer oder älterer Bruder auf mich zu und für mich ist das immer gut, heilsam, wenn jemand etwas scharf an mich rankommt und eine herausfordernde Frage stellt. Ja. Er begegnet mir zu einer Auseinandersetzung über unterschiedliche Ansichten. Manchmal kommt man sehr sanft an mich heran und bevor ich es merke, stelle ich fest, ich bin in eine Falle geraten. Ja. Wollen wir offen sein miteinander, ganz ehrlich, niemanden fangen wollen. Passen wir auf, wie wir unterschiedliche Ansichten aneinander tragen. Wie wir ein Gespräch anfangen. Ja? Es will sehr viel gelernt werden an dieser Stelle. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache isst aber Gemüse. Ja. Ist jeder, der nur Gemüse isst, schwach? Das hat Paulus nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, alle, die Gemüse essen, sind schwach. Sondern er sagt, es gibt den Schwachen, der Gemüse isst. Aus einem gewissen Grund. Der Schwache isst Gemüse, weil er vom Gesetz her kommt. Das ist der Hintergrund hier. Ja. Nun, wir können hier inzwischen aufhören, aber von diesem Text haben wir mitbekommen, Paulus erwartet Einmütigkeit in der Frage der Lebensweise. Ein anderer Text, Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Die Verse 12 und 13. In Vers 11 sagt Paulus, Jesus hat eingesetzt vier Diener am Wort oder vier Gruppen von Dienern am Wort. Und der Zweck dieser Arbeit, dieser vier Diener am Wort, wird jetzt angegeben. Warum gibt es Missionare? Das ist das deutsche Wort, das genau das meint, was Apostel meint. Warum gibt es Propheten? Warum Evangelisten? Warum Hirten und Lehrer? Zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen mögen, zu der Einheit des Glaubens. Wir haben dasselbe zu glauben, mit demselben Vertrauen, mit demselben Eifer im Glauben, in der Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Übrigens, hier vielleicht eine sprachliche Hilfe. Das Wort Erkenntnis wird missbraucht, genau wie das Wort Auslegung oder Verstehen und so weiter, sehen. Und fragt, wie siehst du das, Bruder? Da sage ich schon mal mit meinen Augen. Wie sieht man sonst? Ja. Wie verstehst du das? Ja, mit meinem Kopf? Ja. Die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist, wie verstehst du? Wie siehst du das? Sondern was siehst du? Was verstehst du? Wenn ich es nicht richtig verstehe, habe ich es dann verstanden? Ihr wisst nicht? Ihr seid gewohnt, Stille zuzuhören, ja? Was man wissen will, ist, was meine Auffassung ist in dieser Frage. Und man setzt voraus, es gibt verschiedenes Verstehen, nicht wahr? Verschiedene Verständnisse. Aber die gibt es nicht. Entweder ein Satz wird verstanden oder er wird nicht verstanden. Aber es gibt nicht zwei Verständnisse desselben Satzes. Es gibt nicht zwei Auslegungen. Es gibt nur eine Auslegung. Und das ist die richtige. Aber es gibt verschiedene Auffassungen. Es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt nur eine Erkenntnis. Und das ist die richtige. Und wenn ich etwas nicht erkannt habe, dann ist es nicht eine Erkenntnis. Dann mag es eine Auffassung sein, aber nicht eine Erkenntnis. Wir sagen so schnell, das ist seine Erkenntnis oder nach dessen Erkenntnis und so weiter. Das geht nicht. Es gibt nicht zwei Erkenntnisse eines Textes. Wir können denken, wir haben ihn richtig erfasst, aber es kann ja sein, dass wir ihn nicht richtig erfasst haben. Das sind dann Auffassungen, aber nicht Erkenntnisse. Wir sollten genauer sprechen, sonst frönen wir dem Pluralismus. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Haltung, dass die Vielfältigkeit in Glaubensangelegenheiten gerechtfertigt ist. Heute kennt man in unserer Kultur, in der westlichen Welt, die sehr verbreitet ist, auch im Osten, da herrscht also, was Philosophie betrifft, was Weltanschauung betrifft, der Pluralismus. Das heißt, du darfst denken, was du willst, du darfst die Religion haben, die du willst, ich darf meine Religion haben und so weiter. Man duldet einander, aber das geht noch weiter. Das geht so weit, dass wir jede Denkweise auch als eine richtige anerkennen sollen. Das heißt, man will uns beibringen, dass die Wahrheit vielfältig ist. Es gibt verschiedene Wahrheit. Und die Gemeinde Jesu ist von dieser Philosophie, von dieser Weltanschauung viel stärker bereits geprägt, als wir denken. Auch in den evangelikalsten Kreisen, ich habe euch einige Beispiele gegeben, das ist Pluralismus. Es gibt nur eine Wahrheit, Brüder. Und wir haben diese Wahrheit zu erfassen. Wir dürfen nicht verschiedene Lehren tolerieren. Es gibt nur eine Glaubenslehre. Wir dürfen duldsam sein. Wir dürfen geduldig sein mit Brüdern und Schwestern, die andere Auffassungen haben, die wir nicht für richtig halten. Das dürfen wir. Ich freue mich über jeden, der wirklich der Meinung ist, der Auffassung ist, der glaubt, dass die Bibel wortwörtlich von Gott eingegeben ist, dass sie das Wort Gottes ist. Ja? Ich freue mich darüber. Aber ich war Professor an der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie in Basel. Und natürlich hatten wir dort Studenten, wohl die Mehrzahl vielleicht, ich weiß nicht, wird vielleicht verschieden sein, aber wir hatten einen großen Prozentsatz aus den sogenannten Landeskirchen. Es konnte inzwischen sogar jemand von der katholischen Kirche dazwischen sein, aber er musste dann wohl doch seine Entscheidung treffen, welche Richtung er einschlagen wollte, bevor er weiter studieren konnte. Aber von der lutherischen Kirche waren solche da und von der reformierten Kirche. Bekanntlich haben sie die Kindertaufe. Ich war zuständig für die Dogmatik und das war bewusst so, denn der Rektor wusste, welchen Standpunkt ich einhielt in der Dogmatik, auch was die Gemeinde betraf. Und er wollte auch, dass dieser Standpunkt vertreten werde, was die Tauffrage zum Beispiel betraf. Er wusste aber auch, dass einige Studenten die Kindertaufe praktizierten und predigen würden, dass sie Pfarrer werden würden. Einige von diesen Studenten sind Pfarrer geworden, einige sogar Professoren. Und als ich einmal gebeten wurde, an einer Schule einen Vortrag zu halten, am Eröffnungstag des neuen Semesters, das war eine Schule, in der man eher an die Kindertaufe denkt. Aber ich freute mich über den Standpunkt, grundsätzlichen Standpunkt, der eingehalten hat. Und ich war bereit, weil mir keine Vorschriften gemacht wurden, war ich bereit, mit dem Wort zu dienen. Es waren auch einige mennonitische Brüder dort, die sich umsahen. Die fragten sich, ob sie vielleicht mit gewissen Voraussetzungen ihre jungen Leute dorthin schicken könnten, sodass sie Anerkennung bekämen als Lehrer und so weiter. Sie wussten, dass dort die Kindertaufe gepredigt wurde. Ich habe auch mit ihnen darüber gesprochen. Er sagte, das nehmen wir in Kauf. Er meinte, ihre jungen Leute würden wohl fest genug sein in dieser Frage, dass sie nicht umkippen würden. Aber an dieser Eröffnungsfeier spricht auch der Rektor, ein früherer Student von mir. Und er legt da, dieser Zuhörergemeinde, was an dieser Akademie, an dieser Schule, Hochschule, theologischen Hochschule, in etwa gelehrt wird. Und er sagt klipp und klar, er glaubt, dass die Bibel die Kindertaufe lehrt. Ich glaube das nicht. Und ich bin fest überzeugt, dass das eine Irrlehre ist. Aber ich kann mit dem Bruder beten. Ich liebe ihn, weil ich weiß, dass er den Herrn Jesus liebt. Das ist schwer, sich manchmal vorzustellen. Aber das gibt es. Es gibt mennonitische Brüder, die wir für Brüder achten. Aber sie haben eine andere Taufform. Und ich glaube, das ist falsch. Aber ich kann manchmal mit ihnen beten. Ich würde sie nicht einsetzen dort, wo es zu falschen Auffassungen bei den Zuhörern kommen könnte. Aber es gibt eine Strecke, mit der man mit solchen Brüdern sprechen kann, Gemeinschaft haben kann. Das gibt es. Auch innerhalb von unseren Gemeinden gibt es verschiedene Auffassungen. Und da müssen wir manchmal duldsam sein, bis wir merken, oh, das artet aus und dann muss die Gemeinschaft abgebrochen werden unter Umständen. Also, wir sollen kommen zur Einheit der Erkenntnis. Wir dürfen nicht zufrieden sein. Und ich bin auch nicht zufrieden mit dem Zustand, den wir haben. Und deshalb bitte ich, dass wenn ich verkünde, erstens, dass was ich sage wirklich dem Herrn wohlgefällig ist, dass ich niemanden irreführe, das ist mein Anliegen. Und zweitens, dass Menschen glauben, was ich sage, dass Menschen das Wort aufnehmen, dass sie ihre Meinung ändern. Ja? Wir könnten hier eigentlich eine Pause einlegen. Ich merke es, wir sind schon etwa eine Stunde zusammen. Gut, unterbrechen wir hier. Oder einmal, wie viele Minuten?
Ja, 10 Minuten. Bis 10
gut,
ab.
Ja.
Gut, Bruder, 10 Minuten Pause.